SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Isabel Tentrup. Guten Abend. Der Wahlkampf ist eröffnet. Grüne, Union und SPD haben ihre Wahlprogramme vorgestellt. Was drinsteht und wie die bisweilen heftige Wahlkampfrhetorik beim Wahlvolk so ankommt, auch darum geht's in der nächsten halben Stunde. Außerdem, die EU-Kommission nimmt die Videoplattform TikTok ins Visier und der Sacharow-Preis geht in diesem Jahr an die venezolanische Opposition.
SR Info.
Es ist Wahlkampf. Das war schon deutlich zu hören und zu sehen. Gestern im Bundestag in der Sondersitzung zur Vertrauensfrage des Kanzlers kam es zu teils heftigem Schlagabtausch. Heute ging es in Berlin ruhiger und sachlicher zu. Die Parteien, genauer gesagt Grüne, Union und SPD, stellten ihre Wahlprogramme vor. Den Auftakt machten am Morgen die Grünen. Sie wollen mit ihrem Wahlprogramm Klimapolitik sozialverträglich gestalten. In der SR-Infobilanz am Mittag haben wir darüber ausführlich berichtet. Das Wahlprogramm der Union stellten heute CDU-Chef Merz und CSU-Chef Söder gemeinsam vor. Aus Berlin berichtet Sabine Henkel.
Was Markus Söder über Friedrich Merz sagt, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Wir wollen alles dafür tun, dass Friedrich Merz Bundeskanzler wird.
Wir, das sind CDU und CSU. Aber dass Söder das genauso meint, kam nicht immer so genau raus. Heute also Klarheit. Denn es geht um das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU. Politikwechsel für Deutschland steht darüber. Und dabei geht es vor allem um eins, um Wirtschaft.
Ohne eine gute Wirtschaft läuft nichts,
sagt der Kanzlerkandidat und untermauert das mit seinen Vorschlägen. Unternehmenssteuern runter, Solidaritätszuschlag weg, Bürokratie abschaffen. Auch ein Wohlstandsversprechen legen CDU und CSU ab. Steuern für Arbeitnehmer senken, Überstunden netto auszahlen, Pendlerpauschale anheben. Das und vieles mehr kostet Geld. Viel Geld. Bis zu 100 Milliarden Euro im Jahr. Wo es herkommen soll, bleibt vage. Merz will beim Bürgergeld einsparen und bei den Flüchtlingen und setzt darauf, dass die Wirtschaft schon wieder wachsen wird. Anders geht die Rechnung auch nicht auf. Daher gesteht auch Merz ein, nichts passiert sofort.
Ich verspreche nicht, dass alles sofort besser wird, aber ich verspreche, dass wir, dass auch ich persönlich, alles dafür tun werden, um unser Land Stück für Stück wieder nach vorne zu bringen.
Daran wird Merz später mal gemessen werden, sollte es klappen mit der Kanzlerschaft. Aber davon gehen sie aus in CDU und CSU. Sie wollen Leute in Arbeit bringen, raus aus dem Bürgergeld mit strikten Sanktionen. Außerdem Atomkraft, Verbrennerautos, Grenzkontrollen. Das ist der Plan. Asylbewerber sollen zurückgewiesen und am besten anderswo untergebracht werden. Zur Ukraine bleiben die Aussagen unklar. Unterstützung, ja, auch mit Waffen. Mit welchen, bleibt offen. Das gilt auch für eine mögliche Koalition mit den Grünen. Friedrich Merz will sich das offen halten. Und Markus Söder hält sich zumindest heute zurück. Merz ist schließlich der Kandidat und Söder meint,
dass er für diese Zeit, in der wir leben, und für diese Herausforderung genau der Richtige ist.
Es kommen ja noch andere Zeiten und Herausforderungen.
Sabine Henkel mit Informationen zum heute vorgestellten Wahlprogramm von CDU und CSU. Am Nachmittag stellten schließlich die Sozialdemokraten heute ihr Wahlprogramm vor. Aus Berlin berichtet darüber Torben Ostermann.
Weiße Schrift auf rotem Grund. Auf 57 Seiten hat die SPD das aufgeschrieben, was sie den Wählerinnen und Wählern anbieten will.
Wer sein Kreuz bei der SPD macht, kann sicher sein, dass das eine nicht gegen das andere ausgespielt wird,
sagt Bundeskanzler und Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Es sind sozialdemokratische Klassiker, die das Wahlprogramm der Genossen prägen. Vernünftig bezahlte Arbeitsplätze, stabile Renten, Aufstieg durch Bildung. Für frischgebackene Eltern ist eine Familienstartzeit vorgesehen. 2 Wochen Sonderurlaub bei vollem Lohnausgleich und außerdem eine längere Elternzeit. Es ist vor allem ein Begriff, der beim Lesen des Wahlprogramms auffällt. Gleich 75 Mal taucht das Wort Kämpfen auf. Die Partei will klarmachen, wir fordern oder wünschen uns nicht irgendwas, sondern wir wollen kämpfen. Für Angestellte, Familien, Rentner.
Wir wollen eine stabile Rente. Das ist zentral. Das ist das wichtigste Vermögen vieler Bürgerinnen und Bürger. Sie müssen sich darauf verlassen können, dass das für sie funktioniert.
In Infrastruktur investieren, die Wirtschaft stützen und gleichzeitig den Sozialstaat stark halten. Bloß keine Zumutungen. Die Partei versucht sich im sowohl als auch. Nur eine Gruppe muss möglicherweise tiefer in die Tasche greifen, sollte die SPD erneut den Kanzler stellen.
Ja, wir sagen auch sehr klar, dass hohe Einkommen und sehr hohe Vermögen stärker ihren Beitrag dazu leisten müssen, dass dieses Land wieder zusammenwächst und dass der Zusammenhalt in diesem Land gestärkt wird.
So Lars Klingbeil, Co-Parteivorsitzender der SPD. Die Genossen haben sich vorgenommen, den digitalsten Wahlkampf aller Zeiten zu führen. Aber auch Marktplätze werden eine Rolle spielen, trotz Winterwahlkampf. Für den Kanzlerkandidaten kein Problem. Er habe ausreichend dicke Mäntel, so Olaf Scholz.
Tom Ostermann aus Berlin. Die Gremien der FDP schließlich stellten heute Christian Lindner als ihren Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl vor. Der Wahlkampf, die Vertrauensfrage gestern im Bundestag, die Wahlprogramme heute und wie das alles bei den Wählerinnen und Wählern wohl ankommt, darüber konnte ich vor der Sendung sprechen mit Professor Uwe Jun, Politikwissenschaftler und Parteienforscher an der Universität Trier. Gestern in der Sondersitzung des Bundestags, der Kanzler spricht seinem Ex-Finanzminister die sittliche Reife zum Regieren ab. Was der Unionskanzlerkandidat Merz eine blanke Unverschämtheit nennt, er findet Scholz sowieso zum Fremdschämen, haben wir erfahren. Und Scholz wiederum spricht dann abends von, Zitat, Fritze Merz, der gerne Tünkram erzähle. Professor Jun, hat Sie das überrascht, wie heftig da im Bundestag und auch nach dem Bundestag aufeinander losgegangen wurde, verbal?
Naja, man kann sagen, es ist Wahlkampfstil und diesen Wahlkampfstil werden wir in den kommenden Wochen erleben. Das ist sicherlich dem Hause des Bundestages nicht immer angemessen, aber wir sehen ja insgesamt, auch hervorgerufen durch die sozialen Netzwerke, dass sich der Stil der Auseinandersetzung emotionalisiert, polarisiert und relativ hart geworden ist. Und das konnten wir dann auch gestern bei der Debatte im Deutschen Bundestag erleben.
Woher kommt das, dass es so emotionalisiert und polarisiert geworden ist? Liegt das allein daran, dass Wahlkampf ist?
Nicht nur. Wir erleben das unter anderem auch schon länger im Bundestag. Es gab schon immer mal Abgeordnete wie Herbert Wehner oder Franz Josef Strauß, die auch kein Blatt vor den Mund genommen haben. Aber es ist mittlerweile auch hervorgerufen durch den Kommunikationsstil der AfD, polarisierter, emotionaler, hektischer. Es wird mit härteren Bandagen gekämpft. Die sozialen Netzwerke, wie ich schon sagte, haben ein Übriges dazu getan. Und das wird im Wahlkampf dann nochmal deutlicher, weil man Aufmerksamkeit gewinnen will, weil man die Wähler mit pointierten Positionen besser erreicht, so glauben es jedenfalls die Parteien, als wenn man zurückhaltend argumentiert.
Heute haben die Grünen, die Union und SPD ihre Wahlprogramme vorgestellt, also ihr jeweiliges Wahlprogramm vorgestellt. Die Stimmung in Berlin war heute wieder sachlicher und mehr an Inhalten orientiert. Die Grünen planen unter anderem einen Bürgerfonds für die Rentenkasse. Die Union will Steuern senken, beim Bürgergeld kürzen, eine härtere Asylpolitik. Und die SPD setzt unter anderem auf günstigere Strompreise und höheren Mindestlohn, um da nur einige Punkte zu nennen. Sind solche Konzepte, die dann auch sachlicher vorgetragen werden, für Wählerinnen und Wähler überzeugend?
Die Wählerinnen und Wähler sehen sich das schon an. Die allerwenigsten lesen zwar das komplette Wahlprogramm, aber sie nehmen das wahr, was in den Medien darüber berichtet wird. Und sie nehmen auch die wichtigsten Themen wahr, die die Parteien jeweils versuchen rüberzubringen. Und die Parteien versuchen sich damit eben zu unterscheiden. Sie versuchen dem Wähler ein Angebot zu unterbreiten, was eben dann wählerwirksam auf ihn wirken möge, dass er oder sie eben das Kreuz bei dieser Partei macht.
Wie ist Ihre Analyse? Wie unterscheidbar sind die Programme, die Sie heute gehört haben?
Deutlich unterscheidbar. Wir sehen, was wir in der Merkel-Ära erlebt haben, dass die Parteien sich angenähert haben, dass das sich eindeutig wieder umgekehrt hat, dass wieder die Unterschiede deutlicher hervortreten. Die Union hat die Merkel-Ära hinter sich gelassen, begibt sich nun wieder stärker auf Marktpositionen, auf restriktivere Positionen in der Asyl- und Migrationspolitik. SPD und Grüne setzen sehr stark auf den Staat als Regulator in der Sozial- und Wirtschaftspolitik und wollen mit staatlichen Programmen entsprechend die derzeit lahmende Konjunktur beleben. Auch insgesamt sehen wir, dass die Differenzen deutlich hervorgekehrt werden und dass wir wieder als Wählerinnen und Wähler deutliche Alternativen haben.
Nun sind das die Programme von drei Parteien, die heute vorgestellt wurden. Je nachdem, wie die Wahl ausgeht, wird man ja da in irgendeiner Form aufeinander zugehen können. Sie sagen, die Programme sind deutlich unterscheidbar. Wie kann man denn da politisch zusammenfinden möglicherweise?
Sie sprechen ein zentrales Problem an, was wir auch schon bei der zerbrochenen Ampelkoalition gesehen haben. Wenn die Parteien sich weiter auseinander differenzieren und keine Brücken gebaut werden, dann werden Koalitionsverhandlungen ungemein schwierig. Und dann werden allein schon Sondierungs- und Koalitionsgespräche die Diskrepanzen offenlegen. Und das wird dann bei der Regierungsbildung ein großes Problem, weil man eben nicht weiß, welche Kompromiss- und Konsenslösungen am Ende dabei rauskommen können. Also die Parteien müssen darauf achten, dass sie eben nicht nur im Wettbewerb stehen, das ist wichtig im Wahlkampf, sondern dass es dann zumindest bei Sondierungs- und Koalitionsgesprächen entsprechende Kompromissangebote dabei herauskommen. Und eins kann man schon jetzt absehen, wenn jetzt nicht eine Überraschung passiert und das Wahlergebnis eine eindeutige Mehrheit hervorbringt, werden Koalitionsgespräche, Sondierungsgespräche zwischen den Parteien nach der Bundestagswahl sehr schwierig werden. Und es wird nicht einfach werden, dort entsprechende Lösungen zu finden.
Und wie wird es dann womöglich auch menschlich? Also werden die Sachen, die sich die Politiker gestern im Bundestag alle an den Kopf geworfen haben, wird das vielleicht noch nachwirken und dann auch Koalitionsverhandlungen mögliche erschweren?
Das ist klar. Vertrauen ist eine wichtige Grundlage für Koalitions- und Sondierungsgespräche. Und wenn man keine gemeinsame Vertrauensgrundlage erarbeiten kann, dann scheitern solche Gespräche auch oder können scheitern. Wir haben das ja 2017 schon erlebt, als die Jamaika-Gespräche gescheitert sind, weil auch hier keine Vertrauensgrundlage geschaffen worden ist. Und wenn man im Wahlkampf hier die Vertrauensgrundlage entsprechend schwächt, also das Klima vergiftet ist, dann ist es nicht einfach, das in Koalitions- oder Sondierungsgesprächen davor wiederherzustellen.
Sagt der Parteienforscher Uwe Jun von der Universität Trier. Rammstein in der Pfalz, die Militärbasis dort. Sie spielt für US-Drohneneinsätze eine wichtige Rolle. Trägt Deutschland eine Mitverantwortung für US-Drohneneinsätze, wenn dafür technische Einrichtungen auf deutschem Boden genutzt werden? Damit befasst sich seit heute das Bundesverfassungsgericht. Konkret geht es um eine Klage zweier jemenitischer Staatsbürger. Aus Karlsruhe, Exona Hüseni.
Viele Besucher standen heute Morgen Schlange vor dem Bundesverfassungsgericht. Sie alle interessierten sich für den Fall der Familie Bin Ali Jaber aus dem Jemen, um den es heute hier in Karlsruhe ging. 2012 wurden bei einem Drohnenangriff der USA zwei Familienangehörige der Bin Ali Jabers getötet. Ihre Familienmitglieder haben deshalb die deutsche Regierung verklagt. Sie finden, die Kampfdrohneneinsätze der USA seien völkerrechtswidrig. Deutschland mache sich mitschuldig, weil es den USA erlaube, die Militärbasis in Rammstein zu nutzen, um die Drohnen zu steuern. Deutschland habe eine Schutzpflicht für ihr Leben und ihre Gesundheit. Die Kläger waren heute nicht vor Ort. Vertreten wurden sie von Andreas Schüller von der Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights. Schüller betonte, wie psychisch belastend die Drohnenüberflüge für die Kläger sind.
Seit 12 Jahren gibt es kontinuierlich Drohnenüberflüge, auch immer wieder Angriffe in der Region. Und das ist für die Beschwerdeführer kein Zustand, in dem sie leben können und wollen. Es ist eine permanente psychische Bedrohung, eine Bedrohung für ihr Leben.
Die Drohnenangriffe sind nur möglich, weil die deutsche Regierung die Militärbasis Rammstein in Rheinland-Pfalz zur Verfügung stellt. Denn die Kampfdrohnen werden von den USA aus ferngesteuert. Zwischengeschaltet ist dabei die US-Militärbasis Rammstein. Dabei wird das Steuerungssignal per Unterwasserglasfaser von den USA nach Rammstein geschickt und von dort per Satellit zu den Drohnen im Jemen. Ist der deutsche Staat wegen der Militärbasis auf deutschem Boden verantwortlich für die Opfer von US-Drohnenangriffen? Doris König, die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts und Vorsitzende des Zweiten Senats.
Inwieweit muss sich ein Staat, der nicht selbst an einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt beteiligt ist, aber zu Kampfeinsätzen einer staatlichen Konfliktpartei beiträgt, mit der Möglichkeit von Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht auseinandersetzen?
Für die Bundesregierung ist die Antwort auf diese Frage klar. Sie sieht sich nicht in der Verantwortung und lehnt eine Schutzpflicht Deutschlands ab. Selbst wenn es eine Schutzpflicht geben sollte, tue die Bundesregierung schon genug. Der Vertreter des Bundesverteidigungsministeriums, Jan Stöss, betonte, dass der Verantwortungsbereich Deutschlands nicht überdehnt werden dürfe.
Wichtig ist, dass wir den Verantwortungsbereich, den Deutschland übernehmen kann, hier nicht überdehnen dürfen. Und das zwar gerade in diesen Zeiten, in denen unsere internationale Kooperationsfähigkeit besonders gefragt ist.
In der Verhandlung kamen heute auch Völkerrechtsexperten zu Wort. Professor Stefan Oeter von der Universität Hamburg merkte an, dass Deutschlands Möglichkeiten begrenzt seien, auf die USA einzuwirken. Es sei schwer vorstellbar, dass die Bundesregierung es den USA komplett verbiete, Rammstein für Drohneneinsätze gegen Terroristen auf der ganzen Welt zu nutzen. Angesichts vieler schwieriger Verfassungsfragen ist kaum vorherzusagen, wie Karlsruhe am Ende entscheiden wird. Dass Deutschland grundsätzlich eine Schutzpflicht für die Opfer von Drohnenangriffen über die Basis Rammstein haben könnte, das ließen die Fragen der Richterinnen und Richter durchblicken. Was die deutsche Regierung aber dann konkret tun müsste, um dieser Schutzpflicht nachzukommen, blieb rechtlich und politisch umstritten.
Ein Urteil aus Karlsruhe in der Sache wird in einigen Monaten erwartet. Und nun einige Nachrichten des Tages mit Roswitha Böhm.
Russland hat nach Angaben der Ukraine eine groß angelegte Gegenoffensive in der russischen Grenzregion Kursk gestartet. Nach Angaben der ukrainischen Armee sind daran auch nordkoreanische Soldaten beteiligt. 2,5 Jahre nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs war die ukrainische Armee Anfang August überraschend in die russische Grenzregion einmarschiert. Mittlerweile musste sie aber einen großen Teil des eroberten Gebiets wieder aufgeben. Nach dem Unfall auf der Mosel an der Schleuse Müden gehen die Notschleusungen offenbar schneller voran als zunächst angenommen. Wie das Wasser- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn mitteilte, konnten bis zum Vormittag bereits 8 Schiffe Richtung Rhein geschleust werden. Auch ein Schubverband konnte die Schleuse passieren. Er ist 172 Meter lang und musste für die Schleusung getrennt werden. Die Notschleusungen haben gestern Vormittag begonnen. Die saarländische Wirtschaft leidet weiterhin unter einer ausgeprägten Industriekrise. Zu dieser Einschätzung kommt die Industrie- und Handelskammer in ihrem aktuellen Monatsbericht. Laut IHK leiden vor allem Stahlunternehmen und Automobilzulieferer unter schwacher Nachfrage und niedrigen Umsätzen. Nötig für eine Trendwende zum Besseren seien jetzt spürbare Anreize für mehr private Investitionen. Die Kammer fordert vor diesem Hintergrund Reformen wie Bürokratieabbau und niedrigere Steuern. Nur so könne der Standort Saarland zukunftsfähig gemacht werden. Im Saarland bewerten aktuell nur 21% der Unternehmen ihre Geschäftslage mit gut oder sehr gut. Der Prozess gegen 4 Syrer, die in Schmelz einen Landsmann ermordet haben sollen, ist am Vormittag ins Stocken geraten. Der Gerichtssaal musste vorübergehend geräumt werden. Ein Sprecher des Landgerichts bestätigte dem SR, dass es eine Bedrohungslage gegeben habe. Nach Informationen aus Anwaltskreisen soll ein Angehöriger des Opfers eine Zeugin mit dem Tod bedroht haben. Nach der Räumung des Gerichtssaals wurden mehrere Räume nach gefährlichen Gegenständen durchsucht. Die Zeugin konnte schließlich unter starkem Polizeischutz vernommen werden. Die Staatsanwaltschaft wirft den 4 Angeklagten gemeinschaftlich begangenen Mord vor. Sie sollen ihr Opfer gefesselt und dann zu Tode geprügelt haben. Motiv sollen unter anderem ausstehende Lohnzahlungen gewesen sein. Die Besucher des Filmfestivals Max-Ophüls-Preis können sich im Januar wieder auf zahlreiche Premieren freuen. Die Veranstalter haben heute das Programm für die 46. Festivalausgabe vorgestellt. Demnach konkurrieren in den 4 Wettbewerbskategorien insgesamt 57 Filme um 19 Preise. Darunter sind 38 Uraufführungen. Schwerpunkte der Nachwuchsfilmemacher sind unter anderem die Themen Familie, Tod und Klimawandel. Das Filmfestival findet vom 20. bis zum 26. Januar in Saarbrücken statt. Der Vorverkauf beginnt am 4. Januar.
SR Info.
Der Sturz des Machthabers Assad in Syrien vor gut einer Woche. Wie kann Europa mit dem neuen Regime in Syrien umgehen? Wie kann die EU den nun an der Macht stehenden Islamisten begegnen? Um diese Fragen geht es zurzeit in Brüssel. Die EU-Außenbeauftragte schickt einen Top-Diplomaten nach Syrien. Das EU-Parlament debattiert über die Lage in Syrien. Doch wer Einfluss auf die Entwicklung in Syrien nehmen will, der kommt um die Türkei wohl nicht herum. Heute war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Gast beim türkischen Präsidenten Erdogan. Tina Fuchs berichtet.
Sie hatten doch mehr Gesprächsbedarf, die EU-Präsidentin und das türkische Staatsoberhaupt. Mit 1 Stunde Verspätung traten sie vor die Presse. Die Statements blieben dagegen ziemlich kurz. Gleich zu Beginn hob Erdogan die Rolle der Türkei bei den letzten Entwicklungen in Syrien hervor und verband sie mit der Hoffnung, die Beziehungen zwischen EU und Türkei wieder aufleben zu lassen. Die Vollmitgliedschaft in der Europäischen Union ist für die Türkei weiterhin ein strategisches Ziel. Es ist offensichtlich, dass beide, die Türkei und die Union, davon profitieren. Die jüngsten Entwicklungen in Syrien machen die Türkei noch wichtiger in ihrer Schlüsselrolle für die Region.
Erdogan
beschrieb den Kollaps der Baath-Partei in Syrien nach 60 Jahren. Syrien sei nahezu zerstört. Die Türkei stünde an der Seite der Brüder und Schwestern in Syrien, würde es aber nicht zulassen, dass dort ein Sammelpunkt für Terroristen entstünde. In unserem Gespräch haben wir sowohl den Islamischen Staat als auch die PKK und ihre syrischen Ableger aufgegriffen. Die Türkei ist das einzige Land und einzige NATO-Mitglied, das beide Terrororganisationen gleichermaßen besiegt hat. Wir werden auf keinen Fall zulassen, dass sich diese beiden erneut in Syrien etablieren. Von der Leyen erinnerte an die Milliardenunterstützung, die seitens der EU nach Syrien für humanitäre Hilfe geflossen seien. Wir müssen diese Unterstützung mit dem neuen Fokus auf Wiederaufbau fortsetzen. Das machen wir Schritt für Schritt. Wir müssen in die Diskussion einsteigen über das Aussetzen der Sanktionen, aber das kann nur erfolgen, wenn ein wirklich friedlicher Übergang in Syrien erkennbar ist.
On a peaceful transition is seen on the ground.
Für die rund 3 Millionen in der Türkei lebenden Syrerinnen und Syrer stellte sie eine neuerliche Unterstützung in Aussicht.
I am very pleased to announce today.
Ich freue mich heute, eine weitere 1 Milliarde Euro für 2024 anzukündigen, für Gesundheitsversorgung und Bildung für syrische Geflüchtete in der Türkei, ebenso für Migrations- und Grenzaufgaben und auch die Rückkehr syrischer Flüchtlinge.
It will continue to contribute to migration and border management, including voluntary returns to Syrian refugees.
Der politische Übergang zu einem neuen Syrien, so von der Leyen, würde von Syrern bestimmt und läge in deren Händen. Und sie ergänzte, dass die gute Zusammenarbeit der EU mit der Türkei als einem Beitrittskandidaten weiter vertieft würde.
Der Sacharow-Preis wird seit 1988 vom EU-Parlament verliehen an Personen oder an Gruppen, die sich für Menschenrechte und Meinungsfreiheit einsetzen. In diesem Jahr geht der Preis an die venezolanische Opposition, an Edmundo González Urrutia und Maria Corina Machado. Aus Brüssel berichtet Andreas Meyer-Feist.
Ganz direkt richtete die maltesische EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola ihre Worte an die beiden Preisträger.
This prize is for you, in recognition of your tireless efforts to restore.
Dieser Preis ist für Sie, in Anerkennung Ihrer unermüdlichen Bemühungen, Freiheit und Demokratie in Venezuela wiederherzustellen und einen fairen, freien und friedlichen Machtwechsel zu gewährleisten. Sie riskieren alles für die Werte, die Millionen von Venezuelanern und auch dieses Parlament teilen.
Congratulations to you both. Thank you for being with us.
Unter den Preisträgern bisher immer große Namen. Nelson Mandela, Alexander Dubček, Kofi Annan. Jedes Jahr verleiht das Europäische Parlament den mit 50.000 Euro dotierten Preis, der im vergangenen Jahr an die iranische Frauenprotestbewegung Frau Leben Freiheit ging. Diese Auszeichnung trägt ein reiches historisches Erbe in sich, erklärte einer der beiden diesjährigen Preisträger, Edmundo González Urrutia, bei der Preisverleihung in Straßburg. Ich persönlich habe das Gefühl, dass mich diese Auszeichnung besonders dem Andenken an diejenigen verpflichtet, die sie vor mir bekommen haben. Maria Corina Machado gewann die Vorwahlen 2023 und wurde als Kandidatin der demokratischen Opposition für die Präsidentschaftswahlen aufgestellt. Nachdem ihr das Regime die Kandidatur verboten hatte, rückte Edmundo González Urrutia nach. Am Ende erklärte sich Venezuelas amtierender Präsident Maduro wieder zum Wahlsieger. Das Europäische Parlament jedoch hat Edmundo González im September als legitimen Präsidenten Venezuelas anerkannt. González flüchtete nach Spanien und bekam dort Asyl. Maria Corina Machado tauchte aus Angst um ihr Leben unter. Sie kam nicht nach Straßburg. Sie wurde per Video zugeschaltet, voller Hoffnung auf eine politische Wende. Diese gespaltene Gesellschaft hat beschlossen, sich ihrer selbst bewusst zu werden und aus ihrer Asche aufzustehen, indem sie auf den Schmerz mit Würde antwortet und sich strikt an die Wahrheit hält, die Lügen vernichtet. Wer den Preis bekommt, bestimmen die Mitglieder des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten und des Entwicklungsausschusses. Die Fraktionen dürfen Vorschläge machen. Unter den Finalisten diesmal auch ein Bürgerrechtler aus Aserbaidschan und eine israelisch-palästinensische Frauenbewegung. Am Ende jedoch ging die Auszeichnung an die Opposition in Venezuela. Dort könnte sie ihren politischen Einfluss stärken.
Die EU-Kommission nimmt TikTok ins Visier. Die Frage ist, ob sich ausländische Akteure über die Videoplattform eingemischt haben in den rumänischen Wahlkampf. Es geht um die mittlerweile annullierte Präsidentschaftswahl in Rumänien im November. Dabei war überraschend der rechtsradikale, russlandfreundliche Kandidat auf Platz 1 gelandet. Die EU-Kommission will nun prüfen, ob TikTok genug gegen Wahlmanipulation getan hat. Aus Brüssel berichtet Katrin Schmidt.
TikTok, X und Co., sie können zur Gefahr für Wahlen in Europa werden. Diese Erkenntnis beschäftigt die EU erneut intensiv seit den Präsidentschaftswahlen in Rumänien vor gut 3 Wochen. Die haben vor Augen geführt, so Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments.
Wer sehr viel Geld einsetzen will, kann Meinung manipulieren und kaufen über solche Plattformen. Solche Entwicklungen sind eine große Gefahr für die Demokratie.
Diese Vermutung liegt zumindest nah. Der pro-russische rechtsradikale Kandidat Georgescu hatte überraschend die erste Runde gewonnen. Die Wahl wurde inzwischen annulliert. Es waren rumänische Geheimdienste, die die ersten Hinweise hatten auf eine russische Kampagne auf TikTok, die dem Kandidaten Georgescu und quasi seinen Inhalten wohl zu einer ungewöhnlich hohen Reichweite verholfen hatte. Die EU-Kommission kommt nun auf Basis ihrer Risikoberichte zu einem ähnlichen Schluss und hat ein Verfahren eingeleitet, um zu prüfen, ob TikTok dabei gegen EU-Gesetze verstoßen hat. Die zuständige EU-Digitalkommissarin Henna Virkkunen erklärt im Parlament in Straßburg:
We took swift action under the DSA.
Wir haben den DSA jetzt schnell ins Rennen geschickt. TikTok muss uns nun in 3 Punkten Informationen liefern. Wie geht man mit den Risiken der Manipulation bei Wahlen um? Und besonders, wie verhindert TikTok ein automatisiertes Ausnutzen seiner Algorithmen? Und wie wird der Umgang mit politischer Werbung kontrolliert?
And also political advertising.
Der Digital Services Act schreibt nämlich unter anderem vor, dass bezahlte politische Inhalte auch als solche gekennzeichnet werden müssen, was rund um die rumänischen Wahlen offenbar nicht passiert ist. Dafür gab es eine neue Entwicklung, so der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner.
If there's a foreign actor putting lots of money.
Was jetzt passiert ist, dass es einen ausländischen Akteur gibt, der viel Geld investiert, um die gesamte Diskussion zu beeinflussen. Die Frage ist also, können wir uns darauf einigen, dass wir die freie Meinungsäußerung schützen wollen, dass wir Transparenz darüber wollen, was auf der Plattform passiert und dass wir fairer regeln wollen?
Eine Frage, die viele Abgeordnete nicht nur mit Blick auf TikTok umtreibt, so der CDU-Europaabgeordnete Axel Voss.
Die Praktiken von Social Media heute sind einfach zu einem echten Sicherheitsrisiko für unsere Demokratie geworden. Ob das X für Einflussnahme auf Wahlen ist, ob das Telegram für Sicherheitsaspekte ist oder ist, ob das TikTok in einer Art staatlichem Auftrag ist. Es ist eine Art hybride Kriegsführung geworden.
Die auch zum Stresstest für die europäischen Digitalgesetze wird. Auf deren Basis hat die EU-Kommission neben TikTok auch Verfahren gegen X, Facebook und Instagram laufen, um so das Ziel, die Integrität von Wahlen zu sichern. Das Beispiel Rumänien zeigt, weil der DSA die Plattformen zwingt, Daten freizugeben, lässt sich der Verdacht auf Wahlmanipulation überhaupt erst belegbar machen. Aber trotzdem, viele EU-Abgeordnete fordern, Europa müsse in der Durchsetzung seiner Gesetze noch schlagkräftiger werden und schneller, so Parlamentsvizepräsidentin Barley.
Besonders wichtig ist eine Umsetzung und Kontrolle des Digital Services Act im Hinblick auf die Wahlen in Deutschland. In Rumänien haben wir gesehen, wie stark der Einfluss solcher Manipulationen auf ein Wahlergebnis sein kann. Wir müssen verhindern, dass Wladimir Putin und seine Botfarmen über den Wahlausgang in Deutschland entscheiden.
Die Plattform TikTok, die heute erneut erklärte, mit den Brüsseler Behörden kooperieren zu wollen, kann schon zuvor zeigen, wie ihre Sicherheitsmaßnahmen greifen. Schon Ende Dezember nämlich wird in Kroatien ein neuer Präsident gewählt.
Im Saarland soll mehr für die Gleichstellung von Frauen und Männern getan werden. Dazu entwickelt die Landesregierung eine Gleichstellungsstrategie, die alle Politikfelder und Lebensbereiche berücksichtigen soll. Ein zentraler Punkt des Vorhabens ist eine Online-Umfrage, bei der alle mitmachen können. Aus der SR-Landespolitik-Redaktion Aaron Klein.
Die anonyme Online-Umfrage auf der Seite des Frauenministeriums ist bis Mitte Januar geöffnet und soll möglichst von der gesamten saarländischen Bevölkerung auch konkrete Handlungsvorschläge zur Gleichstellung sammeln. Unter anderem daraus soll dann bis Anfang März eine saarländische Gleichstellungsstrategie erarbeitet werden. Frauenstaatssekretärin Altesleben, SPD, sagte, der Anspruch sei, die Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen des Lebens nachhaltig voranzutreiben. In der Strategie selbst soll es dann vor allem um drei Punkte gehen. Die Gleichstellung im Arbeitsleben und in der Ausbildung, eine gleiche Teilhabe, etwa von Migrantinnen oder marginalisierten Gruppen in allen gesellschaftlichen Bereichen und die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Die Strategie, so Staatssekretärin Altesleben, soll auch für die Landesregierung selbst Ziele festlegen und nach ihrer Fertigstellung kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Das Wetter im Saarland: im Verlauf der Nacht lockern die Wolken auf, vereinzelt Nebelfelder. In den Frühstunden zieht's von Lothringen her wieder zu, bis zum Morgen aber weitgehend trocken bei 4 bis 1 Grad. Morgen am Mittwoch viele Wolken, aber auch ein paar Wolkenlücken. Um die Mittagszeit gelegentlich leichter Regen, 8 bis 11 Grad. Der Wind auf den Höhen morgen auch zeitweise frisch mit starken oder in exponierten Lagen steifen Böen. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Isabel Tentrup. Danke fürs Zuhören.